Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kodifiziert, der Prof-Talk. Mein Name ist Belina, ich studiere im Master Kommunikation in der digitalen Gesellschaft an der Uni Passau und habe heute einen neuen Gast bei mir. Sein Name ist Professor Steffen Herbold. Herr Herbold, würden Sie sich einmal für uns kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung hier. Ich bin Professor hier in Passau für AI Engineering, habe im Oktober hier angefangen und ja, beschäftige mich mit allen Fragen rund um künstliche Intelligenz und wie man damit dann auch wirklich Anwendungen baut, die Leuten bei allen möglichen Problemen helfen können.
Das heißt, Sie sind voll in der aktuellen Thematik drin?
Ich habe passend zur Hypewelle hier angefangen.
Perfekt. Genau, weil mit der Hypewelle geht es jetzt auch weiter, weil auch wir uns jetzt diesem Thema angenommen haben. Deswegen geht es heute auch um künstliche Intelligenz. Ich würde jetzt aber so zum Einstieg einfach mal mit Ihnen eine kleine Runde This or That Fragen machen. Das machen wir immer bei jedem unserer Gäste. Sie wissen, wie das Format funktioniert?
Noch nicht richtig.
Okay. Ich sage immer zwei Sachen und Sie müssen sich zwischen einem von denen entscheiden und einfach ganz schnell antworten.
Mhm.
Genau, dann fange ich mal an. Göttingen oder Passau?
Sollte ich jetzt nicht sagen, aber Göttingen.
Ist okay. ChatGPT oder menschliches Denken?
Eindeutig menschliches Denken.
Morgen oder Abendmensch?
Vor 5 Jahren Abend, heute eher morgen.
Wein oder Bier?
Eindeutig Wein.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Perfekt, das war's auch schon. Jetzt haben die Zuhörer ein bisschen einen Eindruck von unserem Gast bekommen. Und ja, dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal reinstarten. Heute geht's ums Thema KI, ist aktuell in aller Munde und interessanterweise auch noch gar nicht so lang. Also es war ja schon immer ein bisschen Thema, mit dem sich beschäftigt wurde. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass das jetzt seit kurzem irgendwie total krass ist und kann da auch meine eigene Erfahrung dazu berichten. ChatGPT, davon haben wahrscheinlich einige schon gehört. Ich weiß davon noch gar nicht so lange. Das war so vor 2 Monaten ungefähr, wenn überhaupt, saß ich in der Uni in einem Seminar und habe gemerkt, meine Sitznachbarin, sie hat die ganze Zeit erzählt, dass sie versucht, irgendwo sich einzuloggen und da wo reinzukommen. Und ich habe nicht gecheckt, was sie damit meint. Und dann hat ein anderer Kommilitone seinen Laptop gezeigt und meinte, ja, guck mal, das ist hier eine KI. Da kannst du dir auch Programmiercodes schreiben lassen und das ist total krass. Das Teil, das kann wirklich alles. Und ich habe es erstmal überhaupt nicht gecheckt. Ich habe dann nur mal den Namen angeschaut, ChatGPT. Okay, dachte ich mir, gut. War anscheinend auch sehr überlastet. Weil sonst wäre es leichter gewesen, sich da anzumelden. Aber ich dachte mir dann, ja, ich versuche es jetzt auch einfach mal. Und nach mehreren Versuchen hat es dann geklappt. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen damit rumzuspielen. Und es war wirklich beeindruckend, was dieses Teil kann. Und mich hat es am meisten irritiert, dass das auf einmal irgendwie aus dem Boden emporgekommen ist. Und ich habe davor von so einer KI noch nichts gehört und irgendwie hat auch jeder Zugriff darauf. Und das hat mich einfach total überrascht und beschäftigt mich jetzt auch seitdem eigentlich. Allerdings ist ChatGPT natürlich nicht die einzige KI, die jetzt gerade im Kommen ist. Und deswegen haben wir Sie jetzt eingeladen. Vielleicht können Sie uns mal so einen Überblick über den KI-Markt geben und uns erzählen, was so die Highlights 2022 jetzt waren, welche Programme konkret, auf die auch die meisten Leute Zugriff haben und was so möglicherweise das kommende Next Big Thing jetzt in diesem Jahr sein könnte.
Zum einen, ChatGPT kam jetzt, ich sag mal, für die breite Öffentlichkeit sicherlich aus dem Nichts. Für die Fachwelt ist es zum einen überraschend, wie populär, wie schnell das diesen Sprung gab, aber es ist auch nicht aus dem Nichts. Das GPT-Modell, also der zweite Teil vom Namen, den gibt es zum Beispiel seit 2019. Und die große Schwierigkeit, die es dann immer gab, war, dass diese Modelle ganz viel Quatsch erzählt haben zwischen den richtigen Sachen. Und so die eigentliche Neuigkeit, die jetzt Ende letzten Jahres dazugekommen ist, ist, dass ja über ganz viel Engineering außenrum es besser geworden ist, richtige Antworten zu geben und nicht irgendwelche Antworten zu geben, wobei auch immer noch ziemlich häufig eher irgendwas rauskommt. So, dann kurz so 2022, was war da noch so? Im Wesentlichen gab es neben ChatGPT und eben den Sprachmodellen, die rausgekommen sind, noch eine zweite ganz große Sache, die auch große Wellen geschlagen hat. Das sind so, vielleicht kennen Sie Stability AI oder ja, haben von DALL-E mal was gehört. Das sind Word-to-Text-Modelle. Man gibt einen Satz an oder auch mehrere und kriegt dann einfach ein Bild dazu gemalt. Auf die Art hat meine Arbeitsgruppe ihr Logo bekommen. Auf die Art habe ich schon ganze Foliensätze jetzt erstellt, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne auf der Folie drauf haben, hier hätte ich gerne eine Grafik zu und habe mir die dann generieren lassen. Also das heißt, diese generativen Textmodelle, die haben auch eben ihren Weg in die breitere Öffentlichkeit gefunden. DALL-E gab es vorher auch schon, aber eben noch nicht in der Güte. Und ja, mit Stability und Stable Diffusion sind eben noch weitere Konkurrenten dazugekommen. Das heißt, in dem Bereich hat sich auch viel getan.
Gerade mit DALL-E habe ich dann auch jetzt kürzlich mal ein bisschen rumprobiert. Fand ich auch total beeindruckend. Man gibt dieser KI ja quasi einfach nur eine Vorstellung von dem, was man haben will. Und das Teil versucht es dann einigermaßen konkret zu generieren. Und es hat tatsächlich auch gut funktioniert. Also ich habe da wilde Dinge eingegeben und es kamen genau die Sachen raus, die ich mir vorgestellt habe. Also auch sehr interessantes Tool auf jeden Fall. Jetzt ist für uns die Frage, um auch so ein bisschen die wissenschaftlichen Aspekte dieses Podcasts aufzugreifen, welche Bedeutung KI in der wissenschaftlichen Forschung hat, beziehungsweise auch umgekehrt, welche Bedeutung die wissenschaftliche Forschung für die KI hat und was da so die zentralen Anwendungsfelder sind. Also in welchen Bereichen der Wissenschaft kommt künstliche Intelligenz zum Tragen?
Ein Beispiel nenne ich einfach mal einen, aus meiner Sicht, Nobelpreiskandidaten, das ist AlphaFold. Da geht es um das Problem der Proteinfaltung. Also wenn ich eine Sequenz von Aminosäuren habe, die dann irgendwie ein Protein im Körper ausmacht, wie faltet sich diese? Weil daraus ergibt sich dann, wie das Ganze wirkt. Und das war seit langer, langer Zeit, Jahrzehnten, mehr oder weniger ungelöstes Problem im Allgemeinen. Und da gibt es jetzt eine KI, die trainiert wurde, die nennt sich AlphaFold, die dieses Problem sehr, sehr gut löst. Und das ist für medizinische, biologische Anwendungen ist das ein Meilenstein, weil diese Faltungen kann man zwar im Labor nachvollziehen, ob die richtig sind, aber wenn man die vorhersagen kann, ist das ganz wichtig, zum Beispiel für die Entwicklung von Medikamenten. Und das ist so eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, die wirklich gigantische Auswirkungen für alle haben könnte. Und ansonsten, überall, wo Daten sind, kann man diese analysieren und KI an sich ist ein relativ breiter Begriff und fast alle Arten von Datenanalyse, wo man etwas über die Daten lernt, fallen unter diesen Begriff. Das heißt, man findet es in sehr vielen Bereichen.
Viele sehen es ja als Fluch und Segen zugleich.
Ja, dem stimme ich zu. Es kommt immer darauf an, was man macht. Also wenn ich sagen möchte, ich schalte mein menschliches Gehirn aus und ersetze das durch einen Computer, dann bin ich in einem sehr schwierigen Bereich.
Ja.
Denn meistens führt das erstmal dazu, dass man Modelle verwendet, von denen man keine Ahnung hat, was sie können und was sie nicht können. Die werden dann häufig falsch verwendet und dann kommen ganz neue Probleme. Man interpretiert die Ergebnisse falsch, man denkt, dass eine Aussage richtig ist, man verlässt sich auf die Ausgaben von ChatGPT und hat hinterher eine miserable Hausarbeit, weil so viel halluziniert wurde. Das heißt, es sind alles Werkzeuge aktuell, die einen unterstützen können, aber das menschliche Gehirn muss ganz, ganz dringend dabei auch angeschaltet bleiben.
Mhm. Woran haben Sie denn bisher geforscht bezüglich KI? Und vielleicht können Sie uns auch mal so einen ganz groben Überblick geben über Ihre aktuellen Forschungsprojekte, weil ich glaube, das würde auch viele interessieren, inwiefern das gerade ein Forschungsgegenstand ist, die KI selbst.
Eine Sache, die wir vor kurzem gemacht haben, ist, dass wir uns genau mit solchen Sprachmodellen beschäftigt haben. Und zwar werden die immer auf sehr großen Textkorpora aus dem Internet trainiert. Das heißt, es werden einfach ganz viele Texte gesammelt, die werden reingeworfen und dann wird eben daraus eine Repräsentation der Sprache gelernt. Die Repräsentation hängt natürlich von den Texten ab. Und wir haben uns gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel auf Wikipedia und Ähnlichem lernt, wie gut ist das in einer bestimmten Domäne? Denn jede Domäne hat ihre eigenen Begrifflichkeiten. Ich bin zum Beispiel viel in der Softwareentwicklung unterwegs und ja, es gibt sehr viele Fachbegriffe da. Das beste Beispiel ist der Begriff Bug, ist eben kein Käfer, sondern das ist ein Softwarefehler. Mhm. Und ein Sprachmodell muss dann aber zwischen solchen Worten mit mehreren Bedeutungen unterscheiden können. Und die Frage ist, wie gut kann es das in bestimmten Domänen? Da haben wir dann zum Beispiel herausgefunden, dass Software Engineering ähnlich weit, rein von dem, was man als Worten sieht, vom normalen Englisch weg ist wie Deutsch. Das heißt, so eine Domäne kann teilweise sprachlich sehr weit weg sein. Und wenn ich dann meine Sprachmodelle habe, die ich an die Domäne direkt anpasse, dann sind die auch wirklich besser. Das heißt, gerade die etwas kleineren, also das, was wir betrachtet haben, war so Größenordnung 100 kleiner als das GPT-3-Modell in ChatGPT. Die können halt nicht über alles lernen. Und auch bei ChatGPT merkt man, auch bei den sehr großen, dass sie in einigen Bereichen besser oder schlechter sind halt basierend auf den Daten, die drin waren. Ich weiß nicht, wer das Interview von der Passauer Neuen Presse mit ChatGPT gelesen hat. Also Niederbayerisch gehört definitiv nicht zu den Stärken von ChatGPT. Und auch wissen, welche Personen hierher kamen. Also Hitler wurde sowohl Niederbayern als auch Oderbayern als auch, ich weiß nicht, welchen Regionen zugefügt. Weil, naja, es wurde halt stochastisch gesagt, berühmte Person aus Deutschland im Wesentlichen. Und ob das jetzt gut oder schlecht so war, da liegen halt die Grenzen. Und sowas eben zu erforschen. Das ist, glaube ich, immer noch die ganz wichtige Rolle der Wissenschaft in diesem Bereich, denn realistisch gesehen von einer Firma, die es verkaufen will, können wir das nicht erwarten.
Vielleicht könnten Sie dahingehend auch nochmal erklären, wie Wissenschaft und Unternehmen dahingehend zusammenarbeiten.
Zum einen haben sämtliche der großen Unternehmen eigene Forschungsabteilungen, die sind aber zum Großteil mit der Modellentwicklung beschäftigt. Und für die ist natürlich auch das Vermeiden von Fehlern und die Verbesserung ein wichtiges Ziel. Und die haben aber einfach gewisse zwangsweise blinde Flecken beim Thema Ethik und wenn es darum geht, wir müssen auch ein Produkt an den Markt bringen. Das berühmteste Beispiel, was es die letzten Jahre gab, ist das, was bei Google passiert ist mit der Ethical AI-Abteilung. Die ist im Wesentlichen gefeuert worden für ein Paper, wo es um große Sprachmodelle ging und die Gefahren von denen aufgezeichnet wurden. Und da sieht man halt, dass das mit den Abteilungen in den Firmen selber immer so eine Sache ist. Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Zugänge für Forscher zu den Systemen. Nicht zu allen und auch im begrenzten Umfang, aber zum Beispiel kann man bei OpenAI um Zugang zu den Modellen bitten, wo man dann auch häufig kostenfrei drankommt, um sie zumindest abfragen zu können. Was wir nicht machen können, ist wirklich in die Modelle selber reingucken, als wenn wir die selber vor Ort hätten. Das heißt, wir können begrenzt reingucken. Es hängt auch immer ganz von der Firma ab. Manche sind offener, andere sind weniger offen, aber grundsätzlich funktioniert die Zusammenarbeit ziemlich gut.
Okay, ist aber trotzdem ein bisschen, so wie ich es jetzt raushöre, schon ein bisschen eine Gratwanderung auch.
Ja, die Wissenschaft hat halt kein Interesse an den Produkten als solches. Das heißt, wir wollen das Ganze nicht monetisieren. Das heißt, wir sind viel neutraler. Und wenn eben was besonders Kritisches in einer Firma rauskommt, dann weiß man eben nie so genau, wie die Firma konkret damit umgeht. Ob das jetzt früher Ölfirmen waren oder eben heute KI-Firmen. Die Frage ist immer, sollte man sich auf die Industrie rein verlassen oder sollte man von außen lieber noch über Compliance oder Ähnliches oder eben unabhängige Forschung überprüfen? Und da habe ich eine relativ eindeutige Meinung. Sich blind zu verlassen, birgt große Risiken.
Um nochmal zurückzukommen auf ChatGPT. Die meisten haben davon schon gehört. Es ist tatsächlich auch in Kreise schon reingeraten, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es da auch ankommt. Also irgendwie hat jeder das schon mal zumindest irgendwie gehört. Manche wissen vielleicht nicht genau, was es ist oder was es kann. Und genau deshalb wäre jetzt auch, um das so nochmal in die breite Öffentlichkeit zu bringen, meine Frage an Sie, was würden Sie sagen, wie revolutionär ist dieses Tool? Wichtig auch, was kann es eigentlich bereits und was wird es in Zukunft noch können? Wie schnell wird das sich weiterentwickeln? Und natürlich auch in Expertenkreisen, was hat ChatGPT da für eine Stellung?
Besonders revolutionär an ChatGPT ist vor allen Dingen die Breite, mit der es Leute erreicht und auch die Breite der Themen, wo man zumindest ganz gute Antworten bekommt. Was sich wirklich im Laufe des letzten Jahres offensichtlich da entwickelt hat, war so ein Umdenken bei den Herstellern, nämlich dass man nicht mehr alleine nur aus Texten lernen kann, sondern dass man auch wieder mehr menschliches Wissen noch am Ende reinbringen muss. Das heißt, da haben wirklich massiv Menschen dem Modell Antworten vorgegeben, die gut waren und dann wurde auf diesen guten Antworten noch gelernt, bessere Antworten auszugeben und das war so, deshalb wirkt es so gut nach außen, weil dem Modell aktiv beigebracht wurde, was ist eine Antwort, die ein Mensch jetzt hier erwarten würde. Deshalb ist es so unglaublich plausibel geworden und das ist der ganz große Durchbruch, den es da gab und weshalb es auch so gut ankommt. Dazu muss man einfach sagen, hat OpenAI einfach ein gutes, einfaches Nutzerinterface drüber gelegt, was einfach schön wirkt, mit auch so einfachen Tricks, wie dass die Ausgabe nicht auf einmal erscheint, sondern Wort für Wort. Das wirkt, als ob das Modell im Hintergrund gerade denkt. Das ist aber eigentlich gar nicht so, das generiert die komplette Ausgabe innerhalb von Millisekunden und das wird halt bloß verlangsamt dargestellt, weil es wirkt schön. Und das zusammen mit der Güte, der einfachen Zugreifbarkeit für alle und dass man auch fragen kann, wie mache ich mir ein Rezept dafür oder was ist dieses Thema oder was ist dieses Thema. Das kannte halt niemand so und das hat richtig gewirkt.
Also ist quasi fast schon wie so ein bisschen konkreteres Google, was einem dann nicht tausende Antworten ausspuckt, sondern versucht einem genau das auszuspucken, was man hören will.
Ja, Google ist ja auch in Zugzwang geraten dadurch. eigentlich ist Google immer einer der Marktführer in dem Bereich. Die haben auch ihr eigenes Modell intern. Das war zum Beispiel Anfang letzten Jahres in den Medien, als einer der Wissenschaftler von Google gefeuert wurde, weil er an die Öffentlichkeit getreten hat, weil er dachte, dass das Modell ein Bewusstsein entwickelt hat. Das gleiche Modell haben die immer noch. Mhm. Das ist auch immer noch sehr, sehr gut und ich persönlich glaube auch nicht wirklich viel schlechter als das andere. Aber die haben sich auch gezwungen gefühlt, ganz schnell eine Tech-Demo rauszuhauen, wo sie ähnliche Fehler gemacht haben, wie jetzt Bing Chat oder ChatGPT sie machen. Von Google erwarten wir sowas nicht. Aber der große Unterschied zwischen dem, was diese Chats machen und dem, was die normale Suchmaschine macht, ist, Quellen. Wenn ich eine normale Suchmaschine verwende, sehe ich meine Quellen. Ich kann als Mensch einordnen, ist das eine seriöse Quelle, ist das keine seriöse Quelle. Hoffentlich. Der Chatbot, der sagt mir einfach nur eine Information und ich weiß nicht mal, ob diese Information stimmt. Das heißt, eigentlich muss ich bei allem, wofür ich einen Chatbot aktuell benutze, weil die sind einfach nicht gut genug für irgendwas anderes, vorher wissen, was ist denn die richtige Ausgabe. Mhm. Und dann kann ich den als Unterstützungswerkzeug benutzen. Aber ansonsten ist es einfach nur sehr mutig, denen zu vertrauen im Augenblick.
Okay, jetzt ist es ja so, dass durch die Ausführung von diesen Tasks, die man dem Programm gibt, so eine KI immer weiter lernt. Also man könnte schon sagen, dass sie eigentlich, wie Menschen ja auch, aus Fehlern lernt, sozusagen. Vielleicht könnten Sie dieses Prinzip
Machine Learning
mal ein bisschen genauer erklären, weil ich glaube, viele, beziehungsweise ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert.
Also erstmal, was ist maschinelles Lernen? Das ist im Allgemeinen eine Klasse von Algorithmen, die ganz abstrakt gesagt einfach aus Daten Verhalten lernt. So, das ist eben ein bisschen abstrakt. Also erkläre ich es jetzt einfach mal konkret am Beispiel von ChatGPT. Wo hat ChatGPT sein ganzes Wissen her? Wie lernt das? Als erstes wurde mehr oder weniger das ganze Internet hergenommen. Das wurde dann für eine ganz einfache Aufgabe genommen. Es wurden Satzanfänge genommen und das letzte Wort wurde immer weggelassen. Und dann wurde probiert zu lernen, was ist das nächste Wort? Was ist das nächste Wort? Was ist das nächste Wort? Also wenn ich jetzt einfach Pause mache, dann hat jetzt wahrscheinlich jeder, der zuhört, sich gedacht, ah, jetzt kommt als nächstes das Wort mache. Das ist das Erste, was das Modell gelernt hat. Das ist auch GPT-3. Was anderes hat GPT-3 nicht wirklich gelernt, außer Sätze auf diese Art anhand von Wahrscheinlichkeiten zu vervollständigen. Bei ChatGPT kam dann noch dazu, dass man gemerkt hat, oh, wenn ich einfach nur sowas lerne, dann fehlt uns das menschliche Wissen. Da unterscheidet man dann zwischen unüberwachtem und überwachtem Lernen. Unüberwacht ist das, was wir zuerst gehört haben. Das heißt, man sammelt irgendwelche Daten, ohne dass man vorgibt, das sind gute, das sind schlechte Daten und man lernt irgendwie daraus. Und dann hat man eben diese Überwachung und da kommt dann der Mensch wieder ins Spiel. Und in diesem Fall wurden dann konkret Antworten geschrieben, sodass das Modell dann noch zusätzlich lernen konnte, Antworten zu generieren, die nicht einfach nur wahrscheinlich einen Text haben, sondern auch noch ähnlich sind zu dem, was es schon gibt. Und auch gleichzeitig noch, wenn es verschiedene Antworten zur Auswahl stehen, zu sagen, das ist die beste Antwort, das ist die zweitbeste Antwort, das ist die drittbeste Antwort. Und all das passiert dann nur auf Daten. Wenn sich das ChatGPT-Interface genau anguckt zum Beispiel, kommt der Mensch da auch noch an einer anderen Stelle wieder mit rein, kann man nämlich an der Seite noch bewerten, ob eine Antwort, die gegeben wurde, gut oder schlecht ist. Und sobald man das macht, dann geht das automatisch in so einen Trainingsdatenkorpus mit rein. Wenn ich also eine Antwort als schlecht generiere, probiert er in Zukunft, diese Antwort zu vermeiden und eine bessere zu geben. Das Ganze kommt auch direkt wieder mit Problemen. Die Firma Microsoft sollte das eigentlich schon kennen, erlebt es jetzt mit Bing Chat wieder. Es gab vor ein paar Jahren den Chatbot Tai. Der hat im Prinzip schon auf dem gleichen Prinzip gearbeitet, viel einfachere Technik damals. Und der wurde binnen weniger Tage von Twitter-Nutzern, wo der aktiv mit Leuten interagieren konnte, zum Rassisten erzogen. Weil er eben auf den Interaktionen damals gelernt hat. Und ja, ähnliche Probleme kann man auch schon wieder mit den aktuellen Bots ausmachen, weshalb zum Beispiel beim Bing Chat, das ist so ein Geschwisterprogramm vom ChatGPT, die Länge der Interaktionen gekürzt wurde, weil man dieses Programm dann auch über die eigenen Antworten dazu bringen konnte, Sachen zu generieren, die es eigentlich nicht soll. Und ja, dieses Lernen aus Daten, das ist eben das maschinelle Lernen und alles, was bei rauskommt, hängt dann von zwei Sachen ab. Wie gut sind die Trainingsdaten? Und wie mächtig ist der Algorithmus, der das Ganze probiert zu repräsentieren?
Jetzt gibt es ja auch noch Modelle, die auf einem anderen Prinzip basieren, wie ChatGPT zum Beispiel. Eins davon wäre Voice AI. Davon haben vielleicht auch schon manche gehört. Das ist eine KI, die generiert Stimmen, also kann Stimmen von Leuten, die existieren, nachahmen und etwas ausspucken, das sich so anhört, als hätten diese Personen das wirklich gesagt. Es hat aber nie existiert. Funktioniert maschinelles Lernen da anders?
Das ist eine andere Klasse von Algorithmen. Da geht es darum, dass man nicht lernt, irgendwie Worte zu vervollständigen oder ähnliches, sondern das sind Algorithmen, die probieren, Daten zu erzeugen, die ähnlich sind zu dem, was echt ist. Das heißt, da nehme ich einfach ein Stimmmuster, das kann Ihre Stimme sein, das kann meine Stimme sein, dann probiere ich einfach, Stimmgeräusche zu erzeugen, die von der Frequenz her zum Beispiel sehr ähnlich sind, sodass ich die nicht mehr unterscheiden kann. Das sind sogenannte Generative Adversarial Models. Das heißt, man probiert dabei einfach ein Modell auszutricksen, indem man künstliche Daten erzeugt, die man von echten Daten nicht mehr unterscheiden kann. Also künstliche Stimme von mir, von Ihnen, von irgendwelchen Prominenten, die man von der echten Stimme nicht mehr unterscheiden kann, für beliebige Texte. Und das kann man dann eben in solche Produkte packen.
Das funktioniert auch gut bisher. Habe mir auch dazu schon was angeschaut, beziehungsweise ein paar Sachen gesehen, die damit produziert wurden, auch teilweise spaßeshalber. Das ist schon auch gruselig, muss ich sagen. Also es ist einfach im Großen und Ganzen, ich finde es einfach beeindruckend, was da jetzt gerade möglich ist. Und sie haben auch in einem Bericht der Passauer Neuen Presse, beispielsweise ChatGPT jetzt nochmal speziell, als supermächtiges Werkzeug bezeichnet. Ich mache mir natürlich dazu aktuell auch oft Gedanken und ich frage mich natürlich persönlich auch immer, inwiefern solche Tools vielleicht auch, ja, das klingt jetzt so ein bisschen geschwollen, aber das menschliche Schöpfertum im Keim ersticken werden, weil ja doch Kreativität und das Schaffen von Dingen, die davor noch nicht da waren, ist ja eigentlich eher so eine urmenschliche Eigenschaft. Deswegen finde ich das teilweise auch immer ein bisschen gruselig. Und meine Frage an Sie wäre, hemmen solche Tools denn die menschliche Intelligenz und die Entwicklung? Und beeinflussen sie beispielsweise auch das Lernverhalten von Schülerinnen und StudentInnen? Weil es ist natürlich auch naheliegend, dass das in Zukunft immer mehr Einzug bekommt in die Klassenzimmer bzw. in die Seminarräume. Sehen Sie das eher als Chance oder sind Sie da kritisch gegenüber eingestellt?
Ein ganz klares Beides. Erstmal zu dem, wie müssen wir es nutzen, wie wird es sich auswirken? Es wird sich definitiv auswirken. Alles andere ist naiv zu glauben, dass niemand das jetzt benutzen wird. Das können wir gerne irgendwie annehmen, aber mehr als annehmen können wir das auch nicht. Aber ist das jetzt ein Problem? Das ist die andere Frage. Und da, der Vergleich, den ich gerne ziehe, ist der zum Taschenrechner. Taschenrechner hieß es auch lange Zeit, oh, dann verlernt man ja das Rechnen und dann kann ich keine Mathe mehr und so weiter und so fort. Und es ist ja nicht nur der Taschenrechner, der plus rechnen kann. Ich habe auch noch Computer-Algebra-Systeme. Ich habe mittlerweile Systeme, die ganze mathematische Beweise führen. Hilft mir das? Nein. Ich muss trotzdem alles selber können, damit ich überhaupt weiß, wie ich den Taschenrechner vernünftig benutze.
Ja.
Und
ja.
Genau das Gleiche ist aus meiner Sicht zumindest aktuell bei diesen KI-Technologien in vielen Bereichen auch noch der Fall. Gerade wenn es jetzt darum geht, Informationen einzuordnen, was aus so einem Chatbot kommt. Das kann ich als Recherchehilfe nehmen, das kann ich auch meinetwegen als Formulierungshilfe nehmen. Aber ich muss immer noch wissen, ist das jetzt eine gute Formulierung, ist das jetzt eine richtige Information? Das heißt, ich brauche sämtliche Fähigkeiten auch immer noch selber. Es ist ähnlich wie eine Google-Suche. Ich muss nicht mehr in die Bibliothek, aber ich muss immer noch selber suchen und filtern lernen. Es gibt andere Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel das Generieren von Grafiken aus Text. Also ich kann einfach nicht gut malen, aber ich kann mir manchmal überlegen, was ich gerne sehen möchte und kann das dann jetzt generieren lassen. Das heißt, das gibt mir zusätzliche Möglichkeiten und das sehe ich da persönlich auch sehr kritisch gegenüber, wenn dadurch dann geschützte Werke genommen werden und dann werden ähnliche Inhalte generiert. Da geht es einfach ans Urheberrecht und an der Stelle hemmt es vielleicht nicht unbedingt die Kreativität in dem Sinne, dass Leute das verlernen. Das glaube ich nicht. Die meisten Leute, die das machen, machen das eher aus Leidenschaft, aber es wird einfach zum finanziellen Problem. Wenn ich günstig Werke generieren kann, warum soll ich denn dann teuer jemanden bezahlen?
Ja,
und wenn da die Güte steigt, dann haben wir ein Problem.
Ja, das ist auch eine Sache, über die ich schon oft nachgedacht habe, inwiefern dann künftig kreative Berufe beispielsweise auch eventuell schon so ein bisschen aussterben. Weil, wie Sie schon sagen, wer braucht denn noch einen Künstler, wenn ich in meinem Computer einen Künstler drin habe?
Das wird auf die Anwendungen ankommen. Also in vielen Bereichen, wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, ein Logo zu designen, ein 0815-Logo, was irgendwie halbwegs funktioniert, kriegt man dann vielleicht hin. Aber wenn man sich überlegt, was dann wirklich Marketing-Departments machen mit Konnotationen zu Farben und hier muss diese Schriftart verwendet werden und so weiter, da fehlt dem Laien trotzdem das Wissen für. Genauso Journalismus. Wie werden die Themen gesetzt? Wie werden die Fakten recherchiert? Woher? Wie werden die Sachen in Kontext zueinander gesetzt? Da kann man das als Recherchehilfe nehmen, man kann das auch als Hilfe für Drafts nehmen und so weiter. Aber man braucht eben noch viel menschliches Wissen von außen. Das heißt, so auf Laienebene, ich möchte für einen Vortrag von mir mal ein paar schöne Skizzen haben. Klar, das kann ich damit machen, aber da hätte ich vorher vielleicht einfach keine schönen Skizzen gehabt und trotzdem niemanden beauftragt. Im professionellen Umfeld wird es viele Bereiche geben, wo ja beim, ich sag mal, Low-Quality-Content Sachen ersetzt werden. Und beim High-Quality-Content man gucken muss, wie man den generierten Low-Quality-Content rausfiltert. Also es gibt einen Verlag in den USA, der nimmt im Augenblick keine neuen Werke mehr an, weil sie zu sehr geflutet wurden von generierten Texten.
Ja, interessant. Und ich weiß nicht, da ist ja auch so ein bisschen die Prognose, dass diese Programme immer besser werden, gerade bei DALL-E. Also ich habe mir ein paar so Digital Art Bilder ausspucken lassen, die sahen echt gut aus. Was jetzt noch nicht so super funktioniert hat, waren Fotos. Ich habe eingegeben, generiere mir ein Foto mit einer glücklichen Familie, die einen Hund besitzt, mit einem Garten als Hintergrund. Und die Gesichter, die sahen echt ein bisschen angsteinflößend aus. Aber da ist schon, würden Sie das unterschreiben, dass das schon in den nächsten 2 bis 3 Jahren immer besser wird, dass man dann auch nicht mehr unterscheiden kann, ob das wirklich jemand fotografiert hat oder ob das jetzt generiert wurde?
Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Vor allen Dingen nicht im Allgemeinen. Das große Problem, was solche Modelle immer noch haben, ist, dass sie teilweise an ganz einfachen Sachen scheitern, die für uns selbstverständlich sind. Man muss zum Beispiel bei so einem Modell einfach nur mal sagen, bitte von links nach rechts in aufsteigender Größe anordnen. Bei solchen Anweisungen scheitern die in der Regel. Also so geometrische Formen sortieren, Richtungen, das sind für uns als Menschen extrem einfache Aufgaben, die für künstliche Intelligenzen aber immer noch im Allgemeinen sehr schwer zu lösen sind. Das heißt, die werden besser und auch für viele Sachen, gerade wenn man irgendwelchen Kunststil oder sowas haben will, Style Transfer, sowas, geht schon seit Jahren, das können die dann auch ganz gut. Aber in allen Fällen fotorealistisch sein, das wird schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann gleichzeitig auch noch sich an die Schöpfungshöhe vom Copyright halten will, wo ja drinsteckt, dass ich weit genug weg sein muss von den Daten aus dem Training. Das heißt, ich darf nicht einfach nur kleinste Abwandlungen von den Daten haben, ich muss ja auch eine gewisse Distanz haben. Und sobald sie eben diese Distanz aufbauen, wird es immer noch kritisch.
Okay. Würden Sie zusammenfassend sagen, dass man Angst vor den Entwicklungen oder Sorge im Bereich der künstlichen Intelligenz haben sollte? Oder sollten wir schon da zuversichtlich sein? Ich meine, es gibt ja auch so Science Fiction, die so ein bisschen voraussagt, dass das irgendwann Übermacht gewinnt und vielleicht die Menschheit auslöscht. Was halten Sie von solchen Theorien?
Ja, ich glaube, vom Terminator-Szenario sind wir noch ein bisschen entfernt, aber es spielen sich wirklich schon einige Szenarien ab, die vorhergesagt wurden für so, das passiert in den nächsten Jahren und das ist schon passiert, die schon ziemlich dystopisch sind. Zum Beispiel habe ich vorhin die Demo von Google erwähnt und da wurde ein falsches Ergebnis generiert. Dieses falsche Ergebnis wurde einen Tag später vom Bing Chat von Microsoft als Referenz genommen, um das nochmal, ja, im Prinzip mit einer Quelle zu hinterlegen. Und dann haben wir einen Bullshit-Generator auf der einen Seite, der einen Bullshit-Generator auf der anderen Seite als Quelle verwendet. So, das ist, solange man nur einzelne Tools hat und wir betrachten das noch ganz aktiv, ein kleineres Problem. Jetzt spulen wir mal ein paar Monate vor und jemand kauft sich jetzt diese APIs und generiert massiv Texte. Was das bedeutet für Fehlinformationen und einfach das zu filtern, das kann noch keiner richtig vorhersagen. Und das ist so das, was im Augenblick ein bisschen bedenklich ist, dass an der Stelle nicht wirklich unterschieden wird zwischen wir bauen ein Produkt, was cool ist, und wir bauen ein Produkt, was auch bitte nur sinnvoll eingesetzt wird und vor allen Dingen wir regulieren diesen Einsatz. Da gibt es halt ganz starken Push gegen, dass diese Technologien reguliert werden. Auf der anderen Seite gibt es gerade aus der wissenschaftlichen Ecke kommt einen starken Push, dass Regulierung erforderlich ist, nämlich für die Einsatzgebiete, die erlaubt sind. Und wie sich das abspielt, das wird einen ganz großen Einfluss darauf haben, ob wir eben in gewissen Bereichen, insbesondere im Bereich der Fehlinformation, schon ein bisschen Angst davor haben müssen oder eben nicht.
Also es kommt auch stark darauf an, in wessen Hände das Ganze gerät, ja?
Das kann man sich jetzt so noch überlegen, aber andererseits ist das Thema abgefahren. Also letzte Woche oder vorletzte Woche, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, wurde von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, ein großes Modell, was ein bisschen kleiner, aber ähnlich gut ist wie ChatGPT, veröffentlicht. Und das wurde auch direkt geleakt. Das heißt, das ist einfach komplett öffentlich verfügbar. Kann jeder jetzt mitmachen, was er will. Das heißt, wir müssen jetzt lernen, mit den Konsequenzen umzugehen. Wir können sie regulieren innerhalb unserer Gesellschaft. Und das funktioniert ja auch, dass man zumindest dann schwerer hat, damit Geld zu verdienen. Aber wo sich jeder darauf einstellen kann, ist, dass Spam- und Phishing-Mails in nächster Zeit deutlich besser werden und deutlich öfter wieder in den Posteingängen landen, weil die zu generieren jetzt einfach, naja, trivial geworden ist.
Ja, also sehr umfangreiches Thema auf jeden Fall, was wahrscheinlich auch so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden wird künftig. Und ich persönlich bin super gespannt, was sich alles von den Prophezeiungen bewahrheitet und wie die Entwicklung aussieht. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für das super interessante Gespräch und habe jetzt noch zum Abschluss unser Fragensackerl dabei. Falls Sie sich eine der anderen Folgen angehört haben, vielleicht haben Sie das schon mitbekommen. Wir haben hier so ein Säckchen mit ein paar Schnipseln drin und das sind verschiedene Fragen und Sie werden da jetzt gleich blind reingreifen, eine rausziehen und müssen die uns dann beantworten.
Oh Gott.
Ja, nee, also wenn Ihnen die Frage too much ist, dann können wir gerne auch auf eine andere umsteigen. Aber jetzt.
Ja, wir gucken
auf
mal, was passiert.
Glück, ja? Okay. Dürfen Sie mal vorlesen.
Was ist das Verrückteste, was Ihnen passiert ist?
Raus damit.
Die Frage ist erstaunlich schwierig, weil mir schon so viele verrückte Sachen passiert sind. Ja, was nehme ich denn da?
Das letzte Verrückte, an das Sie sich erinnern können.
Ja, das möchte ich den Studenten hier aus Passau nicht antun, dass ich das jetzt erzähle, was heute Morgen bei der Klausureinsicht so passiert ist.
Okay, dann das Vorletzte.
Ich überlege gerade, was jetzt so eine schöne Definition von verrückt ist, die nicht mit meinen Kindern zusammenhängt.
Zur Not denken Sie sich was aus.
Nein, was ist das denn hier für ein Journalismus? Da können wir ja gleich den Chatbot das generieren lassen. Ich muss zugeben, die ganzen verrückten Sachen des letzten halben Jahres waren alles irgendwelche Studenten von hier.
Ja, okay.
Aber das muss ja hier jetzt nicht zwingend in dem Podcast auftauchen.
Aber wenn Sie wollen, Sie können gerne auch nochmal.
Ja, ich glaube, ich ziehe was anderes. Okay. Das wird sonst zu unfreundlich. Okay. Was ist Ihr nächstes Reiseziel? Oh, das ist einfach, das wird Melbourne. Da geht es im Mai dann hin zur großen Konferenz, das erste Mal seit 3 Jahren. Es ist so schön. Corona ist auch in Forschungskreisen jetzt vorbei, nicht nur in Bayern. Und das heißt, wir können wieder unsere Kollegen treffen und uns auch mal wieder persönlich unterhalten und nicht nur virtuell. Da freue ich mich schon sehr drauf, wobei ich ehrlich gesagt die 25 Stunden Flugzeit, zweimal nicht so.
25 Stunden gleich.
Ja, mit Umstieg in Hongkong.
Ah ja, okay. Mhm. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Kraft. Aber auf jeden Fall auch ganz viel Spaß. Und es klingt auf jeden Fall so, als würden Sie sich sehr darauf freuen. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auch unseren Zuhörern. Und wir hören uns dann nächstes Mal bei Kodifiziert, der Prof-Talk.
Kodifiziert. Der Prof-Talk an der Uni Passau.